von Österreich ist frei.
Asking the community to have our own money back.
Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt.
Gal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız
мы наследники великой цивилизации.
We are transferring power back to you, the people.
The majority of voters will be applicants. This makes the white man fierce democracy.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Demokravie. Heute wieder mit mir, Steffi Jahn, und diesmal leider nicht mit Nicole Töni, die ist uns leider krank geworden. Gute Besserung an der Stelle. Dafür habe ich mir aber einen anderen Gast eingeladen. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also mein Name ist Armin Erger. Ich bin von der Arbeiterkammer Tirol, bin dort in der Stabsstelle Grundlagenarbeit tätig. Mein Spezialgebiet, wenn man so will, ist das Thema Arbeitswelt, der Arbeitsmarkt, Einkommenssituation. Bin selber von der Ausbildung her Volkswirt. Das ist natürlich kein sehr eingegrenztes Themengebiet, das ist ganz klar. Ich glaube, man wird es heute auch merken, dass man über viel, viel sprechen kann.
Warum haben wir dich denn eigentlich eingeladen bei uns in die Sendung? Wir machen heute ein bisschen so ein Special zum Tag der Arbeit. Wir wollen uns über Arbeit unterhalten und wir wollen uns ganz spezifisch darüber unterhalten, was hat eigentlich Corona in unserer Arbeitswelt, in unserem Arbeitsalltag so verändert? Was hat das mit uns gemacht? Wie arbeiten? Arbeiten wir jetzt überhaupt anders oder gilt das sowieso nur für ungefähr 3% von uns? Vielleicht, wenn es denn Veränderungen gegeben hat, bleibt was davon. Wird sich vielleicht das ein oder andere bei den Arbeitsbedingungen langfristig verbessern? Vielleicht hat Corona ja auch was Gutes gebracht.
Ja, das ist, ich habe mich ja jetzt doch ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt, auch die letzte Woche jetzt in der Vorbereitung für die Sendung. Und meine erste Reaktion war ja eigentlich die zu sagen, und ein bisschen enttäuschend muss man fast sagen, Corona hat eigentlich nichts verändert. Nichts ist gelernt geworden. Also ich kann mich erinnern, es hat am Anfang der Corona-Pandemie, sind gleich mal diese Debatten aufgetaucht, ja, sozusagen ein Bruch in der Zeitlinie, wir werden jetzt einen Neuanfang machen, es ist Zeit, die ganzen Systematiken, in denen wir uns bewegen, zu hinterfragen. Aber wenn man das Revue passieren lässt, sozusagen, was ist jetzt nach 2 Jahren geblieben, tue ich mir wirklich schwer, irgendwo auf Punkte hinzuweisen, wo ich denke, okay, das ist jetzt wirklich ganz anders, als es noch vor 2 Jahren war.
Jetzt ist es ja so, also ich glaube, wir werden da eh noch ein bisschen drauf eingehen, dass es natürlich auch immer drauf ankommt, was man macht und in welcher Branche man arbeitet. Ja. Wenn ich jetzt, ich glaube, die Nicole und ich, wir sind beide in der IT-Branche tätig. Ich glaube, wir zwei sind da ein bisschen anders rangegangen an das Thema, weil sich für uns natürlich schon relativ viel geändert hat, was jetzt Homeoffice betrifft, was eben auch eine gewisse Flexibilisierung betrifft, wann ich arbeite und eben wo ich arbeite. Aber das heißt, du würdest sagen, das ist eher so eine Randerscheinung.
Also Homeoffice ist ja quasi das Leuchtturmprojekt mit Corona. Also für die allermeisten inklusive, ja, stimmt nicht ganz, aber in dieser sozusagen Dauer war ja Corona das erste Mal eine Erfahrung von Homeoffice im Grunde. Homeoffice war davor eine ziemliche Randerscheinung. Ich habe irgendwie die Zahl so 2-3% der Arbeitnehmer in Österreich haben davor Homeoffice in irgendeiner Form gehabt. Und plötzlich war es dann doch eine recht verbreitete Erscheinung in der Arbeitswelt. Also das eine ist, Homeoffice ist per se ja nichts Neues. Also die reine Tatsache, dass es Homeoffice gibt, ist nichts Innovatives, hat es davor auch schon gegeben. Trotzdem könnte man sagen, okay, wenn es in einer gewissen Quantität auftritt, bedeutet das auch einen qualitativen Sprung für den Arbeitsmarkt oder für die Arbeitswelt. Und ich glaube, die Chance hätte bestanden, da einiges sozusagen daraus mitzunehmen. Und ich denke auch in vielen Branchen, eben IT, eher die höher qualifizierten Berufe, da ist schon was übrig geblieben. Aber Massenerfahrung ist es keine. Also ich habe es mir angeschaut, selbst im November 2020, also wo man wirklich so Beginn der, ich nehme an, es war die zweite Welle.
waren Hochzeit des zweiten Lockdowns,
genau,
glaube ich.
Da waren's, da haben dann 72%, also mehr als zwei Drittel, haben zu der Zeit gesagt, sie haben noch nie von zu Hause aus gearbeitet.
Noch und nie? Noch nicht nie. Mal im ersten Lockdown?
Noch nie.
Wow.
Und das ist schon überraschend. Ich meine, man bewegt sich ja immer in so seiner eigenen Bubble und irgendwie alle sitzen zu Hause. Aber eben, diese alle, die man selber kennt vielleicht, sind eben nicht alle, sondern nur wenige. Und das, was du sagst, das ist ganz richtig. Es ist extrem von der Branche abhängig. Also gerade so eben IT, da war das davor schon sehr viel verbreiteter. Und ist es auch geblieben im Grunde. Ich glaube, mit Homeoffice darum herum gruppiert sich so ein bisschen was, was man eigentlich mitnehmen hat können. Was Corona war schon ein Bruch in der Erfahrung, der Alltagserfahrung, und dass man begonnen hat, Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Also warum fahre ich jeden Tag 20, 30 Minuten oder mit dem Auto, mit dem Bus, quetsche mich zwischen die Leute rein, lass mir ins Gesicht husten, damit ich im Grunde wieder vor dem Computer sitze und genau dasselbe mache, was ich daheim machen könnte.
Ja.
Das haben sicher Leute zu hinterfragen begonnen und die Erfahrung viele anfangs sehr, sehr positiv gefunden, vielleicht auch dauerhaft sehr positiv, da müssen wir dann noch drüber reden, was das eigentlich heißt. Ja.
Mhm.
Aber die Macht des Alltags ist dann immer sehr groß. Also sobald es dann bei vielen wieder geheißen hat, so zurück ins Büro, ja, irgendwann stellt sich das als Normalität wieder ein. Das, und,
ist das vielleicht auch ein bisschen ein also geht das, aus deiner Erfahrung ist, geht das eher von den Arbeitnehmern oder eher von den Arbeitgebern aus, dass man zurückgeht? Also ist es eher ein, ich will als Arbeitnehmer vielleicht auch ein Stück Normalität zurück oder ein Stück von dem, was ich vor der Pandemie hatte? Oder ist es vielleicht auch einfach, dass Arbeitgeber vielleicht nicht mutig genug sind, das auf Dauer durchzuziehen?
Also pauschal kann man das sicher nicht beantworten. Ich meine, natürlich am Schluss sagt der Arbeitgeber, ich möchte, dass ihr zurückkommt oder wir richten uns neu ein und machen Möglichkeiten zum Homeoffice. Ja, da sind wir jetzt mittendrin sozusagen, was heißt das Homeoffice eigentlich? Und da steckt eine Verteilungsfrage am Schluss dahinter. Und das ist nicht nur eine Verteilungsfrage von Geld oder eigentlich weniger von Geld, hat natürlich schon mit Geld zu tun, aber da spielt sozusagen der ganze Mensch dann eine Rolle. Weil Homeoffice kann extrem positiv sein, wenn ich daheim die Voraussetzungen habe, mich so einzurichten. Also wenn ich einen eigenen Raum habe, wenn ich die Ruhe habe.
Keine kleinen Kinder, die um mich herum
keine
springen.
Keine kleinen Kinder, keine höllische Homeschool durchmachen muss.
Mhm.
Dann, ja, positiv, kann später aufstehen, fangt zur gleichen Zeit an und so weiter. Wenn das aber nicht so ist und eben wie im Lockdown das sicher einigen gegangen ist, wo dann plötzlich die gesamte Familie sich in eine kleine Wohnung drängt, vielleicht ohne Garten, ohne Balkon, dann bezweifle ich, dass das eine so positive Erfahrung ist. Also, und das ist eben die Sache, die sozusagen wieder der Vorteil am Büro ist. Da ist es genormt, mehr oder weniger. Also sozusagen das tolle Eckbüro hat dann vielleicht der Chef, die Chefin wieder. Aber im Grunde genormt, alle sind irgendwo in derselben Situation. Also das ist vielleicht dann auch wieder eine Sache, die am Büro dann durchaus einen Vorteil hat. Abseits dieser Sachen, dieser sozialen Umgebung, die ein Büro ja auch wieder ist.
Naja, und ich habe natürlich auch, wenn ich im Büro bin, dann bin ich vor Ort und dann ist klar, das ist meine Arbeitszeit. Genau. Und wenn ich dann eben gehe, dann gehe ich eben auch. Ich glaube, das ist zum Beispiel was mir am Anfang relativ schwer gefallen ist, das dann da wirklich zu trennen. Was ist jetzt meine Arbeitszeit, was ist meine private Zeit? Weil eben nicht ich im Büro sitze physisch, sondern es ist eine Frage, ob ich meinen Computer anschalte oder ausschalte, sondern wirklich, ob ich mich am Computer einstempel und bestimmte Programme starte oder nicht starte. Und da ist, glaube ich, auch so die Gefahr so ein bisschen da, dass da einfach Arbeitszeit und private Zeit miteinander verschmelzen und dass das vielleicht auch ausgenutzt werden kann.
Das ist sowieso ein Prozess, der seit vielen Jahren schon im Gange ist. Also spätestens mit dem Auftreten von mobilen Internetgeräten, also sprich dem Smartphone, haben wir da sowieso eine zunehmende Vermischung, was Arbeitsumgebung, Privatleben betrifft. Das geht in beide Richtungen natürlich, weil sozusagen der werfe mit dem ersten Stein, der nicht im Büro mal am Handy herumdrückt auf irgendwas. Aber Klar, weil es im Homeoffice ist, das noch mal ausgeprägter. Aber auch da geht es in beide Richtungen. Also ich war natürlich auch im Homeoffice eine gewisse Zeit lang, habe es zum Beispiel sehr positiv empfunden, irgendwann mal dazwischen den Geschirrspüler ausräumen zu können und das eben nicht, wenn ich dann müde von der Arbeit heimkomme, zu machen.
Das stimmt, ja. Es sind immer zwei Seiten der gleichen Medaille.
Aber das, da haben wir nochmal ein größeres Thema dahinter, also sozusagen dieses Flexibilitätsthema. Und das ist, Flexibilität ist immer so eine Machtfrage am Schluss. Also wem wird welche Art von Flexibilität auferlegt? Gilt das für beide Seiten? Sozusagen, wenn ich wenn der Arbeitgeber Flexibilitätsbedürfnisse hat, sozusagen, es gibt jetzt viel Arbeit, bitte mach sie jetzt. Ja, das ist relativ klar. Wenn ich Flexibilitätsbedürfnisse habe, weil, keine Ahnung, ich habe irgendeinen Weg zu erledigen, muss irgendwas machen, gilt es dann auch? Das ist die Frage. Das Arbeitsrecht, diese ganzen Regelungen, die natürlich irgendwo starr sind, die haben natürlich den Vorteil irgendwo, dass sie eine Struktur bieten, an der sich alle orientieren können. Also diese Rigidität hat auch einerseits den Vorteil der Rechtssicherheit, wenn man so will, und gleichzeitig diesen Abgrenzungsvorteil, wo man dann sagt, okay, das ist Arbeit und ab da Stift fallen lassen und alle raus, keine Arbeit mehr. Also diesen Vorteil, diese Sicherheit, dass man dann eben nicht mehr in der Arbeitssituation ist, den hat man halt auch. Und das muss man natürlich auch sagen, dadurch, dass es eine Machtfrage ist, das kommt immer sehr auf diese Aushandlung an, also auf diesen Prozess, wie Arbeitgeber, Arbeitnehmer mit dieser Situation umgehen. Wenn die gut miteinander können, eine gute Gesprächsbasis haben,
ich glaube auch ein gewisses
gegenseitig
Vertrauen braucht
auf sich
einfach,
Rücksicht,
ja,
nehmen, dann sind flexible Regelungen natürlich super. Wenn das nicht der Fall ist, kann das natürlich sehr, sehr schwierig werden. Und diese rechtlichen Regelungen orientieren sich ja irgendwo immer am Worst Case. Also was tue ich, wenn sozusagen diese Vertrauensbasis wirklich nicht da ist? Dann gibt es halt diese Möglichkeiten, an die sich halt alle schlussendlich halten müssen. Aber das heißt Möglichkeiten, diese Verpflichtung, die sich alle halten müssen.
Wäre es jetzt aus deiner Sicht vorteilhaft, insgesamt sowas wie Homeoffice oder flexiblere Arbeitszeitmodelle auszubauen?
Ich glaube, dass es sowieso passiert, einerseits. Das ist ja auch durchaus ein Trend der letzten Jahre, dass je mehr Leute in anspruchsvollen Wissenstätigkeiten sind, desto vielleicht mehr Ansprüche werden da auch herangetragen, weil ja die sozusagen die Personen selber sind die Träger des Wissenskapitals, das ist ja nicht von ihnen abtrennbar und dadurch haben sie sozusagen auch eine gewisse Macht, Kontrolle über das, ja. Und die Ansprüche, glaube ich, sind sowieso da. Corona mag da, oder denke ich, das hat da, dadurch, dass sehr viele diesen Anspruch, diese Erfahrung plötzlich gemacht haben, das irgendwie normalisiert, dass es das gibt und dass man das verlangen kann.
Also es ist so ein bisschen in den Mainstream mehr gerückt.
Das auf alle Fälle.
Nicht mehr nur was Google-Mitarbeiter machen.
Genau, genau. Wobei gerade die großen Tech-Konzerne waren eigentlich vor Corona dabei, da umzuschalten und wieder die Leute vom Homeoffice relativ radikal zurückzuholen. Also gerade Facebook hat ja, glaube ich, das längst größte Großraumbüro der Welt gebaut, so, weil die offensichtlich auch sozusagen ja irgendwo einen Mehrwert sehen, dass die Leute auf einen Haufen sind, sich austauschen. Muss man natürlich auch wieder sagen, welche Leute sind das? Das sind ja nicht irgendwie Leute, die am Fließband stehen, sondern höchst qualifizierte Programmierer, Manager, was auch immer die halt dort tun. Also auch wieder sozusagen ein sehr kleines Segment des gesamten Spektrums, das es gibt.
Gut, gehen wir mal von der IT-Branche weg, von der doch etwas privilegierten IT-Branche, glaube ich. Es hat ja noch, Corona hat ja durchaus auch Auswirkungen in vielen anderen Sektoren gehabt, zum Beispiel Hotellerie-Gastgewerbe.
Ja.
Da hat es ja durchaus zu Anfang einen Bereich, wo man nicht wirklich vom Homeoffice aus arbeiten kann. Da hat es ja wirklich große Umbrüche gegeben zu Anfang und eben, wenn wir jetzt gerade nochmal kurz den Blick auf die USA machen, auch mittlerweile zumindest sagen, dass ein paar Statistiken durchaus auch Umbrüche, die nachhaltiger sein könnten, im Sinne von, dass also viele wirklich auch ihre Jobs gewechselt haben, nachdem die ganze Tourismusbranche wieder aufgegangen ist. Wie schaut es denn da in Österreich aus?
Davor sozusagen noch ein Wort zu Tirol jetzt da im Speziellen, weil ja natürlich der Tourismus in Tirol eine sehr große Rolle spielt. Tirol hat im Jahr 2020, also speziell eigentlich im März 2020, das war der Monat, wo der Lockdown gekommen ist, auf einen Schlag 50.000 Beschäftigungsverhältnisse verloren. Also 50.000 ist so viel wie Wien und Niederösterreich zusammen, die viermal so viele Einwohner haben.
Das heißt aber auch wirklich verloren, nicht irgendwie Kurzarbeit, sondern die sind weggefallen.
Die waren sozusagen im Vergleich zum Vorjahr, waren die weniger. Mhm. Aus welchem Grund auch immer, aber natürlich kann man sich ausrechnen, was der Grund war. Und 70% von diesen 50.000 waren in Beherbergung und Gastronomie. Das ist sozusagen dieser Wirtschaftsabschnitt der das Zentrum des Tourismus ist. Tourismus ist keine offizielle Definition, die gibt es nicht, sondern liegt irgendwie quer über alle Branchen. Aber Beherbergung und Gastronomie ist sozusagen der Kernbereich und die waren 70% dieser Jobverluste. Also das heißt, die waren extrem betroffen. Von einem Tag auf den anderen waren die quasi zu, die Leute sind heimgefahren. Und wie du sagst, ja, die haben natürlich im Unterschied ein bisschen zum Beispiel zur globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2009, wo ja der Tourismus eigentlich so ein Stabilitätsanker war, hat sich da völlig umgekehrt und die waren die Achillesferse Tirols plötzlich. Also die ganze überdurchschnittliche Betroffenheit durch Corona in Tirol ist sehr, sehr stark auf die Branche konzentriert. Einkommensverluste und so weiter. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen die jetzt damit um? Was hat sich da verändert? Ja, wirklich Strukturbruch, glaube ich, gibt es noch nicht. Die haben davor schon sehr, sehr große Probleme gehabt, Arbeitskräfte zu finden. Die Probleme sind eher noch größer geworden. Also man hört dann immer wieder von Hotels, die ganze Stockwerke schließen haben müssen oder die Küchen nicht mehr betreiben können. Die Nachfrage wäre da, sozusagen die Gäste wollen kommen, aber man kann es nicht bedienen, weil die Kapazitäten daheim sozusagen im Hotelbetrieb oder einfach nicht gegeben sind, weil sie die Leute nicht finden.
Ist das jetzt gerade im Bereich, in dem Bereich sind ja auch viele, werden ja auch viele Leute aus dem Ausland angeworben.
Sehr
ist
viele, ja.
Das, spielt das dabei eine Rolle oder ist es einfach generell, dass niemand den Job mehr machen will?
Beides, schätze ich mal.
Okay.
Also das ist auch eine Entwicklung schon seit längerem, dass der Anteil der ausländischen Beschäftigung im Tourismus, also im Tiroler Tourismus, sehr, sehr hoch ist. Das heißt, über den Jahresdurchschnitt sind es mehr als die Hälfte. In der Hochsaison schon mal fast an die zwei Drittel, die sozusagen keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Großer Teil aus Ungarn. Die Ungarn haben zeitweise als zweitgrößte Beschäftigtengruppe ausländische die Türken überholt gehabt, aufgrund dieser sehr, sehr hohen Beschäftigung im Tourismus nach der Arbeitsmarktöffnung der EU-Beitrittsländer aus Ost-Mitteleuropa für den österreichischen Arbeitsmarkt. Warum das jetzt genau, also die haben sicher dann das Problem gehabt, dass viele, die sind sozusagen zurück in die Heimatländer gegangen und haben natürlich irgendwo Alternativen suchen müssen, weil ja, war ja nicht sicher, was wann wieder aufgeht und in welchem Ausmaß wieder aufgeht. Kolportiert wird, dass einige auch in die Schweiz abgewandert sind, weil dort die Skigebiete, die Hotels eigentlich durchgehend geöffnet waren, dass dort sich einige wiederfinden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es ist vielleicht ein Indikator, dass so viele Österreicher, Österreicherinnen nicht mehr in der Branche arbeiten, schon dafür, dass vielleicht da Probleme sind. Und man muss ja sagen, Tourismus ist eine sehr, sehr junge Branche. Die Leute steigen jung ein und gehen aber auch relativ jung schon wieder raus. Also das beginnt schon bevor sie 30 sind, wandern die Leute schon wieder raus, weil einfach, ich glaube, man kann im Tourismus tolle Erfahrungen machen, durchaus auch gut verdienen, aber es ist halt schon sehr beanspruchend, zeitlich, körperlich, mental, das durchzustehen. Und das lässt sich halt nicht mit allen Lebensphasen gut vereinbaren.
Müssen sich dann nicht eigentlich auch die Arbeitsbedingungen simpel und einfach ändern, um das attraktiver zu machen? Oder ändert sich da vielleicht sogar schon was?
Also meine Wahrnehmung ist, dass sehr, sehr viele das erkannt haben als Problem und dass sehr, sehr viele oder dass schon viele Betriebe da versuchen gegenzusteuern und dass sie auch klar erkannt haben, dass sie für die Mitarbeiter also um die Mitarbeiter kämpfen müssen, sozusagen. Aber das halt in dieser Branche wirklich schwierig ist, auch umzusetzen. Also größere Betriebe tun sich da wahrscheinlich leichter, die Ganzjahresbetrieb haben. Kleinere saisonale Betriebe, die, glaube ich, haben es einfach extrem schwer, da umzusetzen. Also
saisonale Betriebe können natürlich relativ wenig an Ganzjahresjob-Perspektiven einfach bieten.
Also ich denke nur, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine kleine Skibar betreibe, dann bin ich dran gebunden, wann sind die Gäste da und wann sind sie nicht da. Da werde ich mir schwer tun, irgendwie einen Ganzjahresbetrieb am Gletscher oben aufrechtzuerhalten. Also ich denke, also man muss den sozusagen den Betrieben gegenüber schon irgendwo auch fair sein und sagen, es ist wirklich schwierig, da was zu machen. Mhm. Und das sind einfach sehr, sehr hochintensive Arbeitsbedingungen, die es halt gibt, die Bedingungen der Branche mit sich bringen. Aber ja, gleichzeitig der Arbeitsmarkt ist halt ein Markt. Und wenn ich kein ansprechendes Angebot habe, dann gibt es halt auch keine Nachfrage, dort arbeiten zu wollen.
Also man sieht es, finde ich, ja auch schon allein daran, wie viel Werbung man mittlerweile einfach auch zum Beispiel, einfach nur wenn man durch Innsbruck geht, sieht, für die diversen Skigebiete, wie da geworben wird um Köche, um Servicepersonal, mit echt teilweise auch wirklich guten Verdiensten. Aber ich meine, natürlich muss ich es halt auch aushalten können, dann wirklich durchzuarbeiten und vielleicht einmal zwischendurch einen Tag frei zu haben und halt wirklich auch lange, das sind ja auch lange Arbeitszeiten. Das ist ja nicht wie halt mein Bürojob, wo ich halt sage, ich gehe um 9 ins Büro und gehe dann um 5 wieder heim und fertig.
Ja. Wobei es da, glaube ich, schon durchaus Experimente, weiß nicht, ob es ein richtiges Wort ist, also die mit 4-Tage-Woche und solchen Dingen, also da, glaube ich, ist schon viel in Bewegung und das wird dann nichts nützen. Also die sozusagen die alten Zeiten werden nicht wiederkommen. Man. Aber auch da wieder, hat Corona da was verändert? Es hat es vielleicht beschleunigt, ja, das schon. Aber die Probleme waren schon davor da. Also abseits davon, dass Corona für die Branche selber natürlich ein großes Problem war, also für den Tourismus. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt ist. Also ich habe nur jetzt mal gehört, gerade gestern gelesen, dass Flugverkehr und so ist ja großteils schon wieder unterwegs, aber noch immer Hälfte der Fluggastzahlen global gesehen. Also noch lange nicht dort, wo man vorher war. Im Guten wie im Schlechten.
Man merkt es ja auch einfach daran, wie stark um Touristen einfach auch geworben wird. Also wenn ich das so von Kollegen höre, was die für super Angebote für ihren Sommerurlaub erwischt haben, dann liegt das ja am Ende daran, dass die Hotels einfach schauen, dass sie so gut wie möglich in irgendeiner Form voll werden. Ja. Um jeden Preis teilweise. Ja. Was da so ein bisschen vielleicht mit dranhängt oder was ein bisschen ähnlich ist, ist ja der ganze Billiglohnsektor. Also so die klassischen, sag ich mal, Burgerbrater bei den großen Fastfood-Ketten oder gerade die ganze, alles, was mit Gebäudereinigung zu tun hat. Da hat es ja, wenn ich jetzt noch ein allerletztes Mal die USA benutzen darf als Beispiel, da hat es ja wirklich einen relativ starken Trend dahin gegeben, dass sich da die Arbeitsbedingungen massiv verbessert haben. Ich meine jetzt, müssen wir natürlich auch dazu sagen, dass wir in den USA von einem ganz anderen Grundlevel ausgehen. Also da gibt es einen Mindestlohn und das war es dann auch schon wieder. Da kann ich natürlich als Unternehmen, indem ich sowas wie eine Krankenversicherung anbiete oder halt einen Urlaubstag, kann ich ja schon viel reißen, was natürlich bei uns alles gesetzlich einfach schon mal gegeben ist. Gibt es da bei uns eine ähnliche Entwicklung?
Also die Struktur ist wirklich unterschiedlich. Also der Billiglohnsektor in den USA, ohne jetzt genaue Zahlen zu kennen, weil was heißt im Billiglohnsektor? Das müsste man jetzt auch mal überlegen, sozusagen. Aber es gibt schon eine Definition, können wir vielleicht noch reden. Aber ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, dass der in den USA viel, viel größer ist. Und eben sowas wie grundlegende Arbeitsbedingungen in den USA einfach wirklich schlechter sind. Also wenn man sieht, wie viel Urlaubsanspruch gibt es da, das kann, also 2 Wochen im Jahr, glaube ich, sind es sozusagen das Minimum, das dann wieder viele haben. Krankheitstage werden in den Urlaub hineingerechnet, wie lange auch die Arbeitsstunden sind und so weiter. Also zum Glück für uns ziemlich unvorstellbar.
Gott sei Dank, ja.
Und also das ist zum Glück nicht vergleichbar, denke ich mal. Eben, es gibt in den USA dieses Phänomen, oder eben gibt es das Phänomen, ist die Frage, diese Great Resignation, also sozusagen das Hinausbewegen der Leute aus ihren alten Jobs, rein in neue, bessere Jobs. Dahinter steckt so die Vorstellung, ja, die Leute haben genug. Corona war sozusagen der Bruch, dass sie sagen, genug ist genug, ich akzeptiere das nicht mehr, ich will bessere Arbeitsbedingungen und wenn ihr mir den nicht bietet, dann bin ich weg. Und wenn man sich so ein bisschen das durchliest, also ich weiß nicht, ob du dich auf Reddit bewegst, aber da gibt es ja dieses Anti-Work-Forum und das ist ja voll mit Stories, wo Leute so Revenge-Kündigungen machen und quasi heute haben wir alle zusammen gekündigt, mein Chef ist irgendwie vor Wut explodiert. Also so, da gibt es vieles und das ist alles sehr, sehr nachvollziehbar, aber ich habe es mir so ein bisschen angeschaut, so wirklich in den Zahlen zu finden, ist es tatsächlich schwierig. Also es hat schon leicht mehr Jobwechsel und Kündigungen gegeben, so in der Corona-Zeit oder so nach dieser ersten heißen Phase der Corona-Zeit, aber das ist bei weitem nicht so, wie man vielleicht den Eindruck bekommen könnte, wenn man über diese Great Resignation so ein bisschen liest. Da gibt es auch Theorien, warum ist es denn erhöht? Also zum Beispiel, dass die Leute in der ersten Phase sich nicht getraut haben, Job zu wechseln, weil sie nicht gewusst haben, okay, wie geht die Krise weiter, jetzt bleibe ich mal bei meinem Job. Und es ist auch sehr stark abhängig vom Bildungsniveau und von der, sage ich mal, Qualität der Arbeitsplätze, also sozusagen im Low-Skill-Bereich wird viel mehr gewechselt.
Ja, von der Hautfarbe ist es auch stark abhängig.
Genau,
gerade in
also
den
Ethnie spielt auch eine große Rolle. Es mag auch damit zu tun haben, dass sozusagen eigentlich ja so die Konjunktur so nach ein paar Monaten Covid schon relativ schnell wieder angesprungen ist und plötzlich auch sehr viele offene Stellen da waren. Und die haben es natürlich dieses Wechseln auch leicht gemacht. Also um es abzukürzen, ich glaube für Österreich gibt es nicht wirklich was Vergleichbares. Also das mag ein Mentalitätsunterschied sein, dass man nicht so sprunghaft Job wechselt, wie das vielleicht in den USA auch wieder der Fall ist. Aber ja, Great Resignation hat es in Österreich keine gegeben. Also was ja dahinter steckt, ist so dieser Wertewandel, also eine neue Gewichtung zwischen was ist mit meinem Leben, mit meinen Bedürfnissen und was muss ich in den Job investieren und was muss ich dafür opfern. Mhm. Und dass man dann sagt, okay, das, was ich früher bereit war zu opfern, für das Geld, was ich bekomme, bin ich nicht mehr bereit. Und das scheint diskutiert worden zu sein, aber ob es also als empirisches Phänomen eher nicht stattgefunden zu haben.
Das liegt, also könnte ich mir gut vorstellen, vielleicht auch einfach daran, dass wir eben, wie gesagt, ein ganz anderes Startniveau haben. Ich meine, natürlich gibt es bei uns auch wirklich schlecht bezahlte Jobs und Jobs mit schlechten Bedingungen, aber eben du hast ein gewisses Grundniveau, du bist versichert, wenn du einen Job hast, einmal grundsätzlich. Du kannst zum Arzt gehen, du hast eben einen Urlaubsanspruch, du hast im Krankheitsfall einen Anspruch auf Fortzahlung. Also ich glaube, dass es da schon eine andere Grundabsicherung einfach gibt und die setzt mich dann natürlich schon ein bisschen in eine andere Situation.
Das schon, und aber eben hat diese Überlegung stattgefunden, also dass ich jetzt anders abwäge. Leider muss ich fast sagen, ich glaube nicht, dass das so richtig passiert ist. Also, aber vielleicht darf man es auch nicht unterschätzen. Also es ist ja oft so eine Sache, keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber so quasi man neigt dazu, die kurzfristigen Effekte von etwas zu überschätzen und die langfristigen zu unterschätzen. Vielleicht sind wir mit Corona noch in dieser Kurzfristphase, wo man dann so ein bisschen enttäuscht sagt, na gut, das hat ja vielleicht doch nichts verändert. Also vielleicht täusche ich mich auch mit meiner eingangs gesagten Aussage, es hat sich eigentlich nichts verändert. Und es gibt irgendwie im Untergrund Strömungen, die aber noch brauchen, irgendwie zu reifen, die vielleicht noch nicht so klar sich hinausgestellt haben, die aber langfristig was da ändern. Und möglicherweise, ja, ist das eine davon, dass so diese Neubewertung noch nicht so an der Oberfläche ist, aber irgendwo herumbrodelt. Vielleicht auch noch keine Stimme gefunden hat. Ich meine, Bernie Sanders gibt es in Österreich keinen. Wobei in Österreich wäre der ja in keinster Weise extrem, was er fordert.
Nein, überhaupt nicht. Der wäre Mitte-Links maximal. Ja, ich glaube, da haben wir schon ein bisschen unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Ja. Auf eine Branche würde ich auch ganz gerne noch direkt zu sprechen kommen, und das ist die ganze Lieferbranche. Jetzt ist es ja so, dass das schon vor Corona durchaus eine Branche war, in der es meiner Ansicht nach sehr ungesunde Entwicklungen gegeben hat. Also Entwicklungen, die eben vor allem in Richtung Ausbeutung der Arbeitnehmer, beziehungsweise die sind ja dann oft in so eine Scheinselbstständigkeit gepresst wurden, gegeben hat. Und im Zuge der Pandemie, also insbesondere im Zuge der Lockdowns, war das ja dann eine Branche, die mehr oder minder ganz viel am Leben gehalten hat und die ja mit die einzige Branche war, die also wirklich, ich glaube, mehr gearbeitet hat jetzt neben den ganzen Pflegeberufen, als jetzt Leute wie ich, die daheim im Homeoffice oder in Kurzarbeit gesessen haben. Mhm. Haben wir uns das ein bisschen ein, oder haben wir so ein bisschen teilgenommen an dieser Ausbeutung? Haben wir es uns daheim sicher gemacht auf Kosten dieser Angestellten?
Ja, das kann man wohl so ein bisschen sehen. Aber grundsätzlich, also diese ganze Branche ist natürlich mit Corona viel sichtbarer geworden, und es hat, also wer davor noch nie bei einem dieser Lieferservice bestellt hat, der kennt das jetzt zu Genüge. Das heißt, die zu verwenden ist irgendwie völlig normalisiert geworden. Mhm. Und mir konform, man sieht sie nach wie vor viel, viel mehr als noch vor 3 Jahren.
Ja, also,
wird extrem zugenommen und wird auch bleiben. Genauso wie diverse Bestellungen im Onlinehandel, die man vielleicht vorher nicht so gemacht hat. Und jetzt ist es völlig klar, dass ich meine Schuhe und weiß der Gott, was auch immer, alles online bestelle. Ich sage mal so, diese Verteilung von Risiken, Arbeitsbedingungen und so weiter, die gibt es ja davor auch schon. Und das hat viele Gründe. Ich meine, Leute in hochqualifizierten Jobs haben oft wenig Zeit, sind sehr beansprucht. Also ja, historisch gesehen hat sich da ja viel umgedreht. Das nämlich, dass sozusagen die, weil früher war es, also wir reden da von 100 Jahren, dass hochbezahlte Jobs tendenziell weniger gearbeitet haben. Heute ist es umgekehrt. Also die arbeiten viel mehr. Mhm. Und das gewisse Lebensfunktionen, also wie sich das Essen zu besorgen oder Wäsche waschen und so weiter, quasi ausgelagert in einen ja, Billiglohnsektor geworden sind. Da, was jetzt neu hinzukommt, ist ja diese ganze Plattformgeschichte, also mit diesem Phänomen der, ja, nennen wir es mal Digitalisierung, wobei das ist so omnipräsent, dass es eigentlich fast nicht einzugrenzen ist, aber da haben wir diese Plattformgeschichte und das, was du ansprichst, ist sozusagen diese Untergrabung von arbeitsrechtlichen Verhältnissen durch unter Anführungszeichen neue Arbeitsformen, weil im Grunde ist das ja das Geschäftsmodell, dass man sagt, okay, ich spare da ziemlich viel, also bei den Arbeitsverhältnissen und deswegen kann ich billig anbieten, abseits der Flexibilität und so weiter. Und das ist ja gar nicht so eine kleine Branche, also Plattformwirtschaft in Europa sind ungefähr 28 Millionen Leute, die da hauptberuflich arbeiten. Die sichtbarsten sind jetzt nur diese Essenszusteller, Dienste oder halt diese. Aber da gibt's jede Menge andere auch noch. Mhm. Da hat sich tatsächlich, beginnt sich was positiv zu verändern, nämlich insofern, weil die EU-Kommission im Dezember 2021 einen Richtlinienvorschlag vorgelegt hat, nämlich zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformwirtschaft. Und der berührt relativ viele Bereiche von diesem Segment des Arbeitsmarktes. Aber das große Ding, wenn man so will, daran ist, dass die einführen so eine quasi Grundannahme, dass wenn jemand mit einer Plattform arbeitet, dass er als beschäftigt gilt, als unselbstständig beschäftigt gilt. Und wenn es nicht so ist, muss der Arbeitgeber beweisen, dass es anders ist. Also es wird umgedreht, sozusagen. Und das kann potenziell relativ viel bewirken, was sozusagen die soziale Absicherung, was Mindesteinkommen und so weiter betrifft, bei den Plattformarbeiterinnen und Arbeitern. Wird allerdings noch dauern, bis das in Recht gegossen wird. Das ist jetzt mal ein Vorschlag der EU-Kommission. Der muss noch im Rat beschlossen werden und dann in die sozusagen nationalstaatliche Gesetzgebung einfließen. Also wir reden davon vielleicht 2-3 Jahren, vielleicht sogar noch länger. Mhm. Ja, sagen wir 2-3 Jahren. Bis das dann tatsächlich gilt, sofern es nicht verwässert wird, aber das glaube ich hoffentlich nicht. Aber es kann durchaus davor schon so einen Ausstreu-Effekt haben, dass das davor schon beginnt, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, weil sich ja die Unternehmen einstellen müssen auf das Ganze.
Die müssen ja unter Umständen Infrastruktur dafür schaffen.
Genau, die müssen ja vorbereitet sein. Und insofern eigentlich ein bisschen gute Neuigkeiten, was das betrifft.
Yay!
Ja. Aber klarerweise, ich meine, jetzt reich werden wird mit Plattformarbeit trotzdem keiner. Also das wird sich, da fürchte ich, nicht ändern.
Habe ich da als Konsument eigentlich eine Macht oder habe ich da kann ich als Konsument, als quasi Kunde dieser Plattformen was machen? Habe ich da eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen?
Soweit ich weiß, gibt es schon durchaus Unterschiede, auch momentan, wie sozusagen diese Fahrer und Fahrerinnen angestellt sind oder in welchem rechtlichen Verhältnis die zu der Plattform stehen. Da müsste man schauen, wo ist es okay oder okayer. Und dann nehme ich halt die. Aber ich meine, im Grunde, da haben wir auch wieder größere Problematik dahinter, dass man in einem seltsamen Dilemma ist, dass man als, jetzt ganz eng verstanden, als Konsument, der von solchen Entwicklungen sehr profitieren kann. Also Essenslieferanten sind da nur ein kleiner Aspekt. Also wenn wir jetzt die ganze Amazon-Geschichte anschauen, überhaupt der ganze Onlinehandel, der ja sozusagen auch davon lebt, dass er sehr, sehr schlanke Kostenstrukturen hat und die sozusagen darin auch bestehen, dass sie einfach nicht gut zahlen, ihren Beschäftigten in den Amazon-Lagern und. Also dass ich da quasi davon profitiere, dass das alles ruckzuck geht, Riesenangebot und so weiter, gegenüber dem stationären Handel, der sozusagen sich, der kleineres Angebot hat, höhere Arbeitskosten und so weiter. Aber gleichzeitig irgendwo ein bisschen das Wasser abgrabe, weil ich lokale Strukturen damit unter Druck bringe und im Grunde irgendwo, ich sage es jetzt mal ganz hart, Lohndumping in manchen Sektoren befördere, weil ich halt dort als Konsument meine Vorteile habe.
Aber hat nicht, wenn wir jetzt mal rein bei der Essenslieferbranche bleiben, hat die nicht auch vielen Unternehmen, also vielen Restaurants letztlich über Corona geholfen?
Ja, natürlich. Ja. Es ist ja überhaupt so, es ist ja nie so eindeutig, diese Sachen. Also solche Jobs können total okay sein für Leute. Also je nachdem, was gerade Lebensphase, Anspruch und so weiter sind. Und man muss ja auch denken, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Arbeitsmigration gehabt. Das sind Jobs, die einfach auch einen Einstieg bieten für Leute, die vielleicht mit Deutsch Schwierigkeiten haben, die keine klassischen formalen Qualifikationen haben oder deren formale Qualifikationen nicht anerkannt worden sind bislang. Und das sind so Jobs, wo man schnell mal eben Arbeit finden kann, Geld verdienen kann. Das ist sicher ein Vorteil von sowas. Nur auf Dauer kann es halt nicht sein. Also es darf sich halt nicht verstetigen. Ich meine, die Frage ist, wie viele bleiben wirklich lange in so einem Job? Also ich glaube, hier in Innsbruck fahren wirklich sehr viele Studenten in dem. Aber nicht nur. Also das müsste man sich mal wirklich genauer anschauen. Aber ich denke, dass es eben nicht nur Studenten sind. Aber grundsätzlich muss man sagen, davon darf man eigentlich auch nicht abrücken. Jede Art von Arbeit, die, sage ich mal, in Vollzeit oder annähernd Vollzeit ausgeführt wird, sollte so viel abwerfen, dass man davon gut, / okay leben kann. Schwierig genug bei den Immobilienpreisen.
Ich wollte es gerade sagen, das ist natürlich in Innsbruck ein bisschen ein anderer Anspruch als irgendwo am Land. Ja. Vielleicht ein letztes ein letzter größerer Themenkomplex noch, bevor wir zum Ende kommen, das Thema Geschlechtergerechtigkeit. Das war ja während Corona auch ein großes Thema, das eben vermehrt zum einen diese Zusatzbelastung in den Pflegeberufen eben vermehrt auf Frauen gefallen ist, dass auch zu Hause in Homeoffice-Situationen dann die Frauen vor allem diejenigen waren, die sich um die Kinder zusätzlich kümmern mussten. Sind wir da ein bisschen so ein oder zwei oder drei Schritte zurückgegangen?
Ja, auch wieder.
Jein.
Jein, ja. Es stimmt schon. Also was Corona zumindest, sage ich mal, kurzfristig bewirkt hat, war eine erhöhte Aufmerksamkeit, in welchen Bereichen Frauen arbeiten und welche Bedeutung diese Bereiche für die Gesellschaft haben. Ich meine, dass der Gesundheitsbereich wichtig ist, also das müsste davor eigentlich auch klar gewesen sein, dass Pflege wichtig ist, aber natürlich, in der Notsituation schärft sich der Fokus. Ja. Selbes gilt für den Handel, der ja auch, also der elementare Handel, also Lebensmittel und so weiter, immer offen war. Auch dort natürlich sehr hohe Anteil an Frauen in den Beschäftigten. Und also den Blick hat es, glaube ich, schon geschärft. Hat sich es für die Leute ausgezahlt? Jein, ja. Also es hat manchen Corona-Bonus gegeben und so weiter. Die Frage ist, kann sich längerfristig, lässt sich da Kapital draus schlagen, dass sozusagen Arbeitsbedingungen, Einkommen verbessert werden? Ich denke, dass da schon mal eine Basis gelegt worden ist, mit der man wirklich auch gut argumentieren kann. Auch die Bereiche, also vor allem die Pflege, leiden ja enorm unter Fachkräftemangel. Also in der Pflege ist es wirklich ein klassischer Fachkräftemangel. In anderen Bereichen, die haben einen Arbeitskräftemangel, aber vielleicht gar nicht mal so sehr einen Fachkräftemangel. Es wird gern vermischt. Also, in der Pflege ist es definitiv so. Man hat einfach qualifikatorische Voraussetzungen, die längst nicht jeder und jede erfüllen kann. Und da ist es, gibt es viele andere Faktoren. Also die Demografie spielt dann natürlich eine Rolle. Also sowohl die Alterung der zu betreuenden Bevölkerung als auch das Kleinerwerden der Generationen, die potenziell in Frage kommen, dass sie diesen Beruf ergreifen. Also von beiden Seiten ist die Pflege da unter Druck. Und dem wird man sich oder muss man sich definitiv stellen, indem man Arbeitsbedingungen verbessert. Und das beginnt damit, und wir haben uns auch in der Arbeiterkammer damit wirklich ziemlich ausführlich beschäftigt, der Schlüssel, so wie ich es für mich mitnehme, ich bin nicht in der Pflege tätig, kann es nur von außen sagen, aber der Schlüssel, so wie ich es mitnehme nach vielen Gesprächen mit Leuten, ist, dass es einfach zu wenig Personal gibt und das dadurch das ganze System so unter Stress gerät, dass viele Leute an den Punkt geraten, dass sie sagen, ich kann das nicht mehr machen.
Mhm. Klar, wenn ich die dritte 12-Stunden-Schicht gemacht habe, dann kann ich irgendwann nicht mehr.
Also ich habe einen guten Freund, der in der Pflege gearbeitet hat, und der hat gesagt, das ist aber schon Jahre her, er hat nicht mal Zeit aufs WC zu gehen während der Schicht. Und wenn ich den nach einer Schicht gesehen habe, ich meine, so fertig habe ich den sonst nie gesehen. Also das war wirklich, da war aus dem Aus sozusagen, wenn der von der Schicht gekommen ist. Da war er leer. Und das, wie schon gesagt, bevor diese ganze Zusatzbelastung mit Corona das noch war.
Können wir da als Gesellschaft doch einfach mehr machen, dass wir das auch wirklich von der Politik einfordern, dass sich da was ändert? Weil das Problem ist ja auch nicht neu. Nein, es ist halt jetzt natürlich in den Fokus geraten, aber es ist ja wirklich nicht neu. Also gerade Pflegenotstand, da reden wir ja, es ist ja kein Notstand mehr, das ist ja Dauerzustand, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Ja, ich denke schon. Ich meine, indem man sozusagen Lärm macht und die eigenen Vertreter darauf anspricht, was tut sie da? Ich meine, schlussendlich wird sie jeden betreffen. Also ich habe eine Statistik gelesen, dass ich glaube, irgendwie 40% der Leute sind irgendwann selbst in der Pflege, also sozusagen informell tätig, also im Sinn mit Pflegebedürfnissen und mit der Betreuung von kranken Angehörigen beschäftigt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sozusagen die formale Pflege nicht ausreicht, die gesamte Notwendigkeit abzudecken. Also so gesehen müsste man sagen, hey, forder es jetzt ein, damit du später, wenn du, keine Ahnung, deine Eltern, deinen Lebenspartner, der vielleicht eine Krankheit hat und so weiter, dass du da genügend Unterstützung erhaltest. Vielleicht muss man es wirklich auf die eigene Lebenssituation umlegen.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Das ist ja im Grunde genommen das Gleiche wie mit einer Gesundheitsversicherung. Wir werden fix alle irgendwann mal krank. Und wir werden fix alle irgendwann mal alt und werden Pflege brauchen, werden Hilfe brauchen. Und wenn es nicht wir direkt sind, weil wir vielleicht, was nicht, beim Paragliden, hoffentlich nicht, vom Himmel fallen, aber dann werden wir viele Menschen kennen, die das brauchen. Also es ist ja nichts Exotisches. Das sind eigentlich ziemlich garantierte Entwicklungen in unserem persönlichen Leben. Und ich glaube schon, dass man da vielleicht das ein bisschen mehr auf sich beziehen kann und dann vielleicht auch den Stellenwert ein bisschen besser erkennen kann.
Und nochmal zurückzukommen, also sozusagen Verhältnis Männer, Frauen, Arbeitsteilung, Verteilung von Arbeit. Ja, auch da scheint es mir, oder Es hat tatsächlich ja Untersuchungen gegeben, also wofür wird die Zeit im Homeoffice verwendet? Was ich gesehen habe, also die Zusatzzeit im Lockdown ist offenbar, da hat es von der Uni Wien so eine Befragung gegeben, mit Schlafen, Telefonieren und Haushaltsarbeit. vorwiegend und Homeschooling sozusagen verwendet worden. Und da ist auch der größere Teil wieder an die Frauen gegangen. Warum das so ist, ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich dieselbe Frage wie vorher.
Geschlechterrollen.
Geschlechterrollen, kulturelle Muster und, weil im Prinzip müsste man sagen, okay, es hocken ja eh beide daheim. Also so gesehen, die haben den Schluss gezogen und den, glaube ich, würde ich auch teilen, dass Corona auch da wieder kein Bruch mit dem, was vorher war, sondern auch nicht unbedingt eine Retraditionalisierung der Geschlechterrollen, sondern einfach eine Bestätigung dessen, was eh schon da war. Und so gesehen, ja, vielleicht waren die Lockdowns auch zu kurz, um sozusagen die Geschlechterrollen irgendwie aufzuweichen in einem funktionierenden Haushalt, sage ich mal.
Ja, sicher. Ja. Es war ja ganz viel auch einfach so auf so einer Art Notmodul oder wir arbeiten jetzt, wir wissen alle nicht, was kommt, und wir arbeiten jetzt einfach mal die anstehenden Probleme ab. Ohne groß zu hinterfragen, warum und wer und ja.
Auf einer ganz faktischen Ebene waren Frauen leicht mehr betroffen von den Folgen von Corona am Arbeitsmarkt, weil einfach auch, also der Lebensmittelhandel war zwar offen, aber ganz viel Handel war zu. Der ganze Tourismus ist eher weiblich sozusagen, war auch stärker betroffen. Also es haben mehr, also in absoluten Zahlen haben ungefähr gleich viele Männer wie Frauen den Job verloren oder sind arbeitslos geworden, aber es gibt ja so einen leichten Überhang an Männern am Arbeitsmarkt, also so 53-47% ist es das ungefähr. Also das heißt, die Frauen waren etwas mehr, also dadurch, dass gleich viele es waren, waren sie mehr betroffen. Das hängt mit Berufsstruktur, Branchenstruktur zusammen. Also da auf dieser Ebene, ja, war größere Betroffenheit schon da.
Ja, und letztlich sind ja auch die Branchen, die sich, sage ich mal, mit der Pandemie etwas leichter getan haben, wie eben wieder die IT, bei der wir am Anfang schon waren, tendenziell eher männlicher.
Die Bauwirtschaft,
ja.
Industrie. Ja, auf der anderen Seite, wenn man sich das von der Einkommensseite anschaut, also sind erst letztens die Einkommenszahlen für 2020 rausgekommen, was ja durchaus auch sehr interessant ist. Da waren zwei, eigentlich eine Sache war da extrem interessant, habe ich gefunden, weil ich hätte damit eigentlich alles drauf gewettet, dass die Einkommen in Tirol stark gesunken sind, auf einer sozusagen globalen Ebene, also wenn man alles zusammenrechnet, und das sind es aber nicht. Also der Einkommensverlust, wir haben eine Lohnsumme von ungefähr 12,5 Milliarden Euro brutto gehabt und gesunken sind es um 17 Millionen, also 0,2%. Also quasi gleich geblieben wie im Vorjahr. Nominal, ohne Inflation sozusagen gerechnet, aber trotzdem irgendwie erstaunlich. Also, und Tirol war sogar noch relativ stark betroffen. Also in ganz Österreich ist sogar die Lohnsumme gestiegen. Und innerhalb dieses relativ gleichbleibenden Gesamtsumme hat es dann doch recht Verschiebungen gegeben. Also so Beherbergung, Gastronomie ist ziemlich heruntergerauscht. Das war eh irgendwie klar. Also da ist dann gleich mal -20% gewesen. In manchen, also in Landeck zum Beispiel, das stark touristisch ist, ist die Lohnsumme um ein Fünftel gesunken in dem Bereich. Aber andere Bereiche haben durchaus zugelegt. Also unter anderem in der Bauwirtschaft ist raufgegangen, die haben ja fast nie zugehabt. Also die haben, glaube ich, eine Woche mal die Baustellen quasi stillgelegt und dann eigentlich durchgearbeitet. Hat Konjunkturprogramme gegeben, da hat das natürlich auch geholfen, viele Aufträge. Die Leute haben ihr Bad saniert, weil sie irgendwie mit dem Geld plötzlich nicht mehr verreisen haben können, und solche Dinge spielen da eine Rolle. Und der Gesundheitsbereich, der öffentliche Bereich, da ist relativ stark raufgegangen, also eher raufgegangen, weil die Personal aufbauen haben müssen im Zuge der Krisenbekämpfung, Überstunden auszahlen und so weiter. Und da haben Frauen eigentlich gar nichts, also weil Frauen in dem Bereich recht stark repräsentiert sind, also deutlich mehr als die Hälfte in diesem öffentlichkeitsnahen Bereich, öffentliche Verwaltung, Gesundheit, Soziales, Unterricht, sind Frauen. Und da ist eigentlich der Großteil dieser Steigerung ist bei den Frauen gewesen.
Haben eigentlich diese ganzen Wirtschaftshilfen vom Staat, Kurzarbeitsgelder und so weiter, hat das da auch dazu beigetragen?
Ja, definitiv.
Okay.
Ja. Na, also Kurzarbeit, ich meine, die war teuer, aber Die hat natürlich definitiv viele, viele Arbeitsplätze gerettet. Wobei es auch sehr nach Branche unterschiedlich. Also ist auch so ein bisschen...
Klar, ja.
Die Industrie hatte so von 2008, 2009 schon gekannt. Also der damaligen Wirtschaftskrise, da ist es ja sozusagen das erste Mal in ein bisschen in der Breite angewendet worden. Jetzt ist es viel, viel mehr gewesen. Andere Branchen wie eben Beherbergung, Gastronomie, die von vornherein schon sehr saisonal arbeiten, die haben das halt zumindest anfangs gar nicht oder in der Masse gar nicht angewendet. Ja. Aber die Kurzarbeit hat definitiv ganz vielen den Job gerettet. Zumindest kurz- und mittelfristig, denke ich mal.
Gut, langfristig, wenn ich davor ein Unternehmen hatte, was schon nicht gut funktioniert hat, dann...
Ich meine, man sieht es ja auch, weil sozusagen, wenn ich sage, die Einkommen haben sich kaum verändert, dann ist da dieser Effekt der Kurzarbeit drinnen.
Dann sind wir eh schon fast durch mit unserer Zeit. Wollen wir zum Schluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft, in die Kristallkugel wagen? Du hast ja schon mehrfach gesagt, eigentlich hat Corona nicht wirklich wahnsinnig viel geändert. Mhm. Das hat bestimmte Sachen in den Fokus gebracht, ja. Aber so wirklich der große Bruch oder die große, das große Erwachen in dem Sinn hat es jetzt nicht gegeben. Hast du ein bisschen Hoffnung, dass sich doch an der einen oder anderen Stelle ein paar Sachen verbessern werden? Dass vielleicht auch... die Arbeitnehmer ein bisschen mehr Macht kriegen, wenn wir gerade auch davon reden, dass es so viele offene Stellen gibt, also dass da vielleicht doch ein bisschen was sich verbessert?
Also das denke ich, wird, das passiert einfach. Also da haben wir, wenn man so will, die Demografie auf unserer Seite in irgendeiner Form, weil also die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt haben sich schon verschoben und das bedeutet, aber das wird schlussendlich auch allen nützen, glaube ich, dass man viel mehr auf so eine Art menschenzentrierte Arbeitswelt schauen muss. Da ist vielleicht wieder die Sache, was heißt das global, wenn das bei uns passiert? Sozusagen passiert das woanders auch? Ja, da bin ich mal wieder skeptischer, sag ich mal. Aber mein, das ist ja kein Gegenargument, dass es bei uns nicht passieren soll. Na, ich glaube, dass da viele Unabwägbarkeiten sind. Ich meine, es hat vor ein paar Jahren die große Diskussion über Digitalisierung gegeben. 2013, kann ich mich noch gut erinnern, hat es angefangen mit diesem Paper von Fry und Osborne, glaube ich, heißen sie, zwei Oxford-Wissenschaftlern, die da so eine relativ kleine Analyse gemacht haben, so ja, in 10 Jahren wird die Hälfte aller Jobs weg sein. Jetzt ganz verkürzt, das haben sie eigentlich nicht wirklich gesagt, aber so ist es transportiert worden. Mhm. Und da war der große Hype, naja, Digitalisierung wirft alles um. Sie tut es eh, aber viel langsamer vielleicht, als man meint.
Und vielleicht auch ein bisschen
und anders,
also nicht
als man
so
meint.
Klar, oder? Ja, also im Sinne von, jetzt stelle ich da einen Computer hin und plötzlich fallen mir 3 Arbeitsplätze um. So einfach sind ja die Zusammenhänge nicht.
Genau. Also das ist vielmehr eine graduelle, adaptive Ding. Aber was heißt das in der längeren Frist? Ja, das ist ein bisschen die Frage. Und was ich glaube, was... also Covid hat irgendwie schon den Fokus das ein bisschen drauf gerichtet, aber hat es uns geholfen in der Hinsicht? Das bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube auch, dass diese wenn wir jetzt die Gesamtsituation, in der wir uns befinden, anschauen, diese immerwährende Krisenhaftigkeit, ich meine, wir müssen jetzt mit Ukraine, Ausstieg aus dem Gas, kann ich meine Wohnung im nächsten Winter heizen, ist schon wieder was Neues dran. Und das hinter all dem das Thema Klimakrise noch 10-mal größer eigentlich wäre. Also das lenkt dann ja wieder auch ab von dem Ganzen. Mhm. Also man traut sich ja gar nicht mal von der langen Frist mehr zu reden.
Ja.
Oder kriegt Depressionen, wenn man drüber nachdenkt. Und das, glaube ich, macht es natürlich auch schwierig, da gezielt darauf hinzuarbeiten irgendwo. Weil es immer irgendwas gibt, was gerade noch dringender gemacht zu werden.
Immer irgendein Brand, den wir schneller löschen müssen, bevor wir dann mal die... Ja.
Ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundbeat des 21. Jahrhunderts, der jetzt so langsam klopfen anfängt.
Von einer Krise in die nächste.
Ein bisschen kommt es mir so vor, ja. Irgendwie hängt ja alles zusammen, was das betrifft. Und im Grunde sind es einfache Sachen. Also gehen wir sorgsam mit unserer Zeit, mit unseren Arbeitsumgebungen, mit unserer Gesellschaft um, dann ist eigentlich relativ klar, was gemacht werden muss. Also irgendwie sozusagen verträglich mit der Umwelt umzugehen, verträglich mit uns selbst umzugehen, verträglich mit anderen umzugehen. Und da hätte ich schon die Hoffnung, dass das immer mehr sozusagen in den Fokus gerät. Oder muss. Anders geht es ja nicht.
Und was Corona, glaube ich, schon auch, zumindest wenn ich mir so die erste Jahreshälfte 2020 anschaue, gezeigt hat, ist, dass es eben auch anders geht.
Definitiv, ja. Ja, blöd, dass wir ganz am Schluss erst drüber reden. Aber es zeigt erstens, man kann entschlossen handeln, als Staat sozusagen, als Gesellschaft, wenn man denn nur will und irgendwie sozusagen es genug unter den Fingernägeln brennt, dann man kann es, es geht. Man kann wirklich sehr plötzlich Veränderungen herbeiführen, die vor Jahren, hätte man gesagt, nie im Leben wird das jemals so sein oder werden wir es so sehen. Man kann es, es geht, wenn die Notwendigkeit als dringend genug empfunden wird.
Ja, und man kann das vor allem auf jeder Ebene. Man kann das als Staat, man kann das aber eben auch als Privatperson, die halt nicht zwingend nach Thailand in den Urlaub fliegen muss, sondern halt auch an die österreichischen Seen fahren kann. Also so diese kleinen Dinge, glaube ich, sind schon jedem auch bewusst geworden. Und von daher kann sich auch natürlich jeder Einzelne dann die Frage stellen, was bin ich bereit herzugeben? Und
ja, oder was brauche ich alles? Also muss ich, keine Ahnung, für 5 Euro nach Barcelona chatten? Unbedingt. Also was geht mir wirklich verloren, wenn ich es nicht tue? Und da würde ich mal unterstellen, dass nicht riesig viel verloren geht. Außerdem, ich möchte schon eine andere Welt erleben, was das betrifft. Also was Mobilität betrifft, was sozusagen die Qualität der Umwelt betrifft. Das möchte ich wirklich. Also das ist ja nicht so, dass das nur Verzicht bedeutet.
Nein, es gibt es bedeutet einfach ein Anderssein.
Ja, aber klar, es ist natürlich nicht für alle gleich. Also wenn ich jeden Tag Auto pendeln muss und wirklich keine Alternative habe, dann schaut meine Rechnung ein bisschen anders aus. Aber auch da wird man Lösungen finden.
Ja, und ich glaube, Veränderung muss ja nicht bei jedem gleich ausschauen. Das ist so ein bisschen das alte Ding mit mir. Wir müssen, glaube ich, nicht alle Veganer werden, um die Welt zu retten. Also ich glaube, da gibt es durchaus Zwischenstufen und da ist, wie gesagt, wirklich vielleicht einfach die Frage, was kann ich bei mir persönlich ändern? Was sind Sachen, die ich vielleicht nicht ändern kann? Und bei meinem Nachbarn schaut es vielleicht ganz anders aus.
Ja, wobei, ich glaube, nur auf Eigenmotivation wird es nicht gehen.
Nein. Also, das sollte nicht meine Grundaussage sein.
Also, was man schon jetzt sieht, also auch Thema Spritpreis und so weiter, so diese relativen Preisveränderungen sind ein unangenehmes, aber effektives Mittel, Verhaltensänderungen anzubringen. Wobei Sprit im Grunde, also man redet da ja von Elastizität, das heißt, wenn der Preis sich verändert, wie viel verändert sich die Nachfrage? Sprit und so elementare Güter, und das ist ja wieder das Problem, sind halt extrem unelastisch. Also wenn ich Auto fahren muss, um mein Geld zu verdienen, dann muss ich Auto fahren, auch wenn der Sprit das Doppelte kostet.
Wenn der Getreidepreis nach oben schießt, dann kann ich daran nicht viel machen, ich muss ja was essen.
Muss was essen, ja. Aber es ist halt eben nicht für alles wahr. Aber ja. Okay.
Wir behalten das Fazit im Kopf, Krise bringt Veränderung und das muss nicht immer schlecht sein.
Genau. Wir wollen mal so denken.
Dann sage ich ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns ein bisschen über deinen Arbeitsalltag ja auch ein bisschen gesprochen hast oder deine Arbeit gesprochen hast. Und liebe Hörer, ich freue mich schon, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört. Ihr findet alle unsere Sendungen wie immer auf www.demokravi.eu und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.